werde ich die wichtigsten Worte aus einem meiner liebsten Rollenspiele Dragon Age Origins vergessen. Ein Mensch, ein Elf und ein Zwerg gehen auf einem Weg einen Fluss entlang und halten an, weil sie pinkeln müssen. Ach, nee, Quatsch, falsche Karte. Egal, ich meine natürlich siegreich im Krieg, wachsam in Friedenszeiten, opferbereit im Tode. Ihr seht schon, ich bin seit meinem ersten Aufnahmeritual als grauer Fächer. Ich bin als, es ist auch wirklich, es ist nicht der erste Tag auf der Messe, aber was soll's. Ich wollte sagen, dass ich seit meinem Aufnahmeritual als grauer Wächter stolzer Fan von Origins bin. Aber leider hat sich BioWare scheinbar nach Origins gedacht, mein Gott, also diese Sache mit den Origins-Stories, das war richtig cool, das machen wir nie wieder. Und dann hat sich die Marke ziemlich verändert. Das heißt, wir fragen uns heute, mein Gott, was passiert denn jetzt eigentlich mit Dragon Age 4, vor allem nach Baldur's Gate 3? Und das finde ich heute heraus mit meinen allerliebsten Rollenspielbegleitern, die ich mir zusammengestellt habe. Ihr werdet sehen, es sind perfekt zusammenpassende Klassen gewählt. In der allseits bekannten Klasse Chefin begrüße ich die fantastische Ray. Herzlich willkommen.
Hi, danke.
Das ist eine sehr starke Rollenspielklasse. Außerdem in der Klasse Geschäftsberichtkenner ist heute Micha bei uns. Schön, dass du da bist.
Na, hallo, schön da zu sein.
Und in der etwas unbekannteren Fantasy-Rollenspielklasse Barde darf ich Jules bei uns begrüßen. Herzlich willkommen.
Hi. Stimmt, gab's in Dragon Age gar nicht, ne?
So. Natürlich. Was ist mit euch los?
Wirklich?
Hä? Es gab einen Barden.
Warte mal, wer denn?
Ja, Liliana.
Stimmt.
Ah, Liliana. Okay, Jules, okay, wir sind raus.
Vor allem, als ihr euch ermordet habt, das mal einfach vergessen.
Ja.
Stimmt, die ist ja sogar in Inquisition auch nochmal drin.
Ja, aber das ist ja das Problem bei Dragon Age. Man vergisst so viel, weil es diese riesigen Abstände gab auch zwischen den Spielen. Oder zumindest wahr. Jetzt seit Inquisition sind 10 Jahre fast vergangen.
Ja.
Davor von Dragon Age 2 zu Inquisition. Äonen auch. Und dann, also ja, man hat viel vergessen und viel verdrängt.
Ja, viel besser als nur 2 Jahre waren zwischen Dragon Age Origins und Dragon Age 2. Ne?
Lass mich das nochmal neu formulieren. Hoffentlich nutzen sie all die Zeit seit Inquisition für ein cooles Dragon Age 4.
Ich bin so enttäuscht jetzt, dass ich das... Können wir nochmal neu anfangen?
Nein. Aber wir können natürlich nochmal ohne euch beide anfangen.
Ja, bitte,
das, also das wird jetzt, das wirkt sich natürlich ganz schwer jetzt auf eure Expertise aus. Macht das mit Ray einfach zu zweit.
Ja,
das
ja,
okay. Naja, gut.
Fair.
Wir tun so, als wäre das nicht passiert. Wir tun auch so, als hätte ich nicht grauer Fächer gesagt. Es war eine lange Nacht gestern.
Ja,
es ist Messe einfach, Leute.
Mhm.
Naja, ich stelle jetzt mal jetzt ist es doch vorbei. Schweren Fragen wollte ich sagen. Wir kommen nicht mehr rein heute. Ich wollte sagen, ich stelle jetzt die schweren Fragen. Was gibt's denn da zu lachen, Michael? Nichts wirklich gleich raus.
Das ist jetzt schon ein Trainwreck.
Ich habe an einen Witz gedacht.
Ist gut.
Du weißt, ich habe
einen Elfen, Mensch und Zwerg laufen an einem Fluss entlang.
Ja.
Okay.
Ja.
Bevor wir klären, ob BioWare es noch drauf hat, erstmal, ob wir es noch drauf haben.
Haben wir es überhaupt? Können wir noch reden? Ist das, also naja, gut. Du weißt, ich habe die Macht, dich rauszuwerfen, Micha. Und ich traue mich, sie einzusetzen.
Okay.
Im Zweifel.
Ich bin still.
Hier wird nicht gelacht.
Ich rede nur, wenn mich jemand anspricht.
Ja. Eigentlich wollte ich sagen, ich stelle die schweren Fragen. Und die schweren Fragen, die wir uns, glaube ich, alle stellen, wenn es um das Thema Dragon Age 4 geht, ist, ob BioWare es überhaupt noch drauf hat. Und dafür würde ich gerne mal von euch hören, weil ich glaube, da geht es vielen Leuten sehr unterschiedlich, weil sie sich so verändert haben mit den Jahren. Wofür steht BioWare denn aktuell überhaupt noch? Ich sehe verängstigt bei Ray. Mein Gott, sie stellt ja wirklich schwere Fragen.
Ich kann darauf antworten.
Ja, bitte.
Großartige Charaktere und Storytelling. Also das ist halt, mir ist fast alles egal, was sie gameplay-technisch machen. Ja, ich werde das nachher noch bereuen, gesagt haben. Aber solange sie weiterhin großartige Charaktere schreiben, kann ich ihnen halt einfach wirklich sehr, sehr viel verzeihen. Und habe ich ihnen auch schon sehr viel verziehen.
Für mich ist auch die epischen Geschichten mit wirklich Entscheidungen, die was bedeuten und die sie auch nachhaltig verändern. Also kein Spiel hat so gut wie Dragon Age Origins mir wirklich die Möglichkeit gegeben, meine Heldenreise selber zu gestalten.
Mhm.
Und das halt in Kombination damit, dass es aber trotzdem eine packende Geschichte ist, die nicht irgendwie 0815 ist, das macht es für mich auch sehr aus, muss ich sagen.
Ja, unvergessliche Charaktere wie Leliana, die Bardin, könnte ich jemals nicht... Ich finde halt, BioWare, da haben wir ja auch schon oft drüber geredet, BioWare ist halt jetzt... an dem Punkt, an dem viele Studios sind, die halt schon eine lange Tradition haben, wo sie sich auch wieder vielleicht selbst besinnen müssen auf Stärken, die sie einmal hatten. Weil es gab ja immer noch bei BioWare zwischendrin Anthem, das wir nicht vergessen wollen, von dem ich immer noch sagen würde, es hätte cool werden können, weil das Gameplay war cool, es sah cool aus. Aber diese klassischen BioWare-Stärken, Charaktere, Geschichten, Entscheidungen, an die man sich noch jahrelang, jahrzehntelang erinnert. Ne? Ich halte Rex auf Vermeier in Mass Effect die Pistole ins Gesicht und sitze davor und weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Was ist die richtige Entscheidung in diesem Moment? Das ist das alte BioWare und das ist das BioWare, was zumindest ich wieder gerne zurückhaben wollen würde in einem Dragon Age 4.
Ja, viele. Aber das finde ich so schwierig, weil ich glaube, dass dieses alte BioWare manchmal fast schon so eine urbane Legende geworden ist, weil es wirklich sehr lange her ist, dass sie dieses klassische BioWare gemacht haben, vor allem in Dragon Age. Also Dragon Age war eigentlich das klassische BioWare oder das klassische Dragon Age, von dem man vielleicht als Fan spricht, war nur Origins. Und dann haben sie sich schon mit Teil 2 sehr stark verändert und mit Inquisition sind sie dann in diese Open-World-Action-Richtung wirklich sehr, sehr stark gegangen. Und jetzt fragt man sich halt, ist das überhaupt realistisch, dass sie nochmal auch nur annähernd in die Origins-Richtung gehen?
Wobei ich halt ein bisschen sagen würde, dass das, was wir jetzt gerade genannt haben als unsere wirklich wichtigsten Punkte, das haben sie ja schon immer zumindest versucht beizubehalten, weil ich fand jetzt auch, Inquisition hat schon coole Charaktere, nur die Geschichten sind halt hinter dieser Open World nicht so im Vordergrund so sehr, weil du ja teilweise sogar in Inquisition dann leveln musstest in der Open World, bis du überhaupt dann stark genug warst für die nächste Story-Mission und dadurch geht das natürlich mehr unter. Aber ich fand halt grundsätzlich die Charaktere auch in Inquisition nicht schlecht und auch Dragon Age 2 hatte eigentlich coole Charaktere. Da ist es eher an den großen Gameplay-Veränderungen dann gescheitert.
Das ist halt das Schwierige an dieser Dragon Age-Serie. Dragon Age ist eigentlich wie eine TV-Serie, bei der nur alle paar Jahre mal eine Staffel erscheint und jede davon läuft auf einem anderen Sender. Ne, alleine schon für welche Plattformen damals Dragon Age Origins spielbar war, wo es vielleicht Leute, die heute auf einer, weiß ich nicht, PS5 oder Xbox spielen und damals schon irgendwie die Konsolen hatten, gar nicht kennen, weil es nicht gab.
Ja.
Und damit fehlt dir ja schon mal ein Teil dieses Dragon Age Universums, wo du dann neu einsteigen musst, entweder damals mit der Inquisition oder jetzt vielleicht mit dem Dragon Age Dreadwolf, wo sie erstmal überhaupt eine neue Grundlage legen müssen. Ne? Warum ist es denn cool, jetzt mit dem vierten Teil einer Serie einzusteigen? Was heißt das für Storytelling? Was heißt das für Bezüge auf die Vorgänger, wo alte Leute wie wir, Entschuldigung, also wie ich sage,
ne, schon wir alle.
Ja, also so alte Leute halt, die schon Origins und Leliana nicht vergessen können einfach, wo ich sage, hey, wäre doch cool, einfach wieder Rückbezüge zu haben auf das, was ich damals erlebt habe. Was ist denn jetzt mit Morrigan und all dem, was wir da am Ende von Dragon Age Origins erschienen haben. Wie wird sich das denn auswirken, während da neue Leute dazukommen und sagen, wer ist Morrigan? Was ist ein Origins?
Ja.
Ich will fette Drachen, weil das heißt Dragon Age, yeah. Und das ist ja schon mal so eine Grundherausforderung, die sie haben, überhaupt dabei, diese Serie weiterzubringen.
Exakt, und ich würde das sogar noch weitertreiben, deine wunderschöne Metapher, dass es quasi wie eine Serie ist mit 3 Staffeln, die über viele Jahre verteilt auf unterschiedlichen Sendern lief, die auch noch alle unterschiedliche Enden hatten, je nachdem, wo man sie geguckt hat. Weil es gibt ja mehrere Lore-Enden, die man einfach basierend auf seinen Entscheidungen haben kann. Und das wird richtig knifflig, glaube ich. Weil theoretisch finde ich es wirklich toll, weil es ist fast schon so ein sehr, sehr einzigartiger Punkt, den die Dragon Age-Reihe hat, dass sie ja wirklich eine zusammenhängende Geschichte über viele, viele Jahre und viele Teile verteilt erzählen. Und man trotzdem immer wieder einen anderen Helden und eine andere Heldin spielt, aber man hat trotzdem das Gefühl, ich bin ein wichtiger Teil von dieser Geschichte. Das ist so toll und gleichzeitig eine riesige Herausforderung. Ich weiß, dass du, Ray, wirklich ziemlicher Experte für die Story und die Lore über Dragon Age bist. Wie siehst du das? Was glaubst du, wie können sie das weiterführen?
Na, das Problem, das sie halt immer wieder haben, ist halt einfach so diese Balance letztendlich ja zu schaffen, ne, zwischen diesem letztendlich, was halt Fans wie wir, die es halt schon ganz lange gespielt haben, und halt einfach neue Leute reinbringen. Und ich glaube, wie sie sich ein bisschen, ich will nicht sagen einfacher machen, ist aber halt, dass es ganz woanders diesmal wieder spielt. Das heißt, immer wenn sie es halt woanders spielen lassen, wie jetzt halt in, ich glaube, in Tevinter soll es ja spielen und in Rivani und anderen Orten, von denen man bis jetzt nur gehört hat oder die man halt in den Comics oder in den Büchern und sowas sehen konnte. Und damit machen sie sich ein bisschen einfacher, dass man quasi sagt, okay, ne, wir bieten euch eine Welt, die ihr kennt, von denen habt ihr schon gehört. Vielleicht seht ihr auch ein paar alte Bekannte, die da gewohnt haben oder gelebt haben. Aber das hilft halt immer. Es war genauso wie zwischen halt Mass Effect und Mass Effect Andromeda, indem man sagt, okay, wir stellen uns die Frage, wie treiben wir diese Geschichte weiter? Erst gar nicht, sondern wir machen es einfach ganz, wir lassen es ganz woanders spielen. Und das heißt, man sieht halt diese direkten Einflüsse an vielen Punkten gar nicht mehr.
Aber es ist halt interessant, weil bei Mass Effect gerade ja der Ansatz komplett ein anderer war, weil es war direkt als Trilogie dann ausgelegt und da haben sie das ja extrem gut hinbekommen, obwohl es wirklich signifikante Entscheidungen sind, dass trotzdem von jedem Spiel das weiter übernommen werden konnte. Es ist halt interessant, dass sie es bei Dragon Age komplett anders gemacht haben.
Ja, aber jetzt sagst du ja schon, Mass Effect war eine Trilogie, aber es gibt ja 4.
Ja, ja.
Du vergisst halt immer Mass Effect Andromeda und genau die Probleme, die es dann da wieder gab.
Genau, da siehst du halt den Unterschied auch quasi an den Ansätzen. Ja. Aber es ist nun mal extrem schwer, das muss man dann wirklich von Anfang an so planen, glaube ich, damit man das überhaupt so schaffen kann, dass das nächste Spiel dann alle möglichen Storystränge irgendwie beachtet.
Ja, vor allem, ich meine, es ist ja durchaus üblich gewesen in den vorherigen Teilen, dass man seine Entscheidungen irgendwie hochladen und integrieren konnte und ich bin sehr gespannt, ob das in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Stimmt,
die Vault.
Ja, ich bin sehr gespannt, ob man das entweder zum Beispiel manuell auch auswählen kann oder ob da tatsächlich noch irgendwas ausgelesen wird oder ob sie es wirklich so geschrieben haben, dass es irgendwie dann für alles funktioniert oder sie halt mit einer Lore-Erklärung gehen, die irgendwie passiert.
Also im Prinzip gibt es ja quasi so eine fixe Lore, die sie dann auch für die Comics genommen haben und sowas, wo sie gesagt haben, okay, das ist so das Kanon-Ende oder Kanon-Entwicklung etc. Aber in diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, Dragon Age World...
Ja, Vault. Diese Browser-Seite, ja.
Ja, genau. Also da konnte man ja wirklich alles einstellen, wirklich die kleinste Entscheidung. Ich kann mich da teilweise gar nicht mehr dran erinnern und es kam auch nie wieder vor. Also das muss man auch noch dazu sagen. Ja. Ne? Also manche Momente waren ja wirklich so verschwindend dann auch in Inquisition. Du kannst auch gar nicht alles reinbringen letztendlich. Ne? Also das heißt, es wird wahrscheinlich schon wieder den einen oder anderen Nod geben, den einen oder anderen, weil wir wissen schon, dass Varric wieder mit dabei sein wird. Dreadwolf. Auch sehr selbstklärend, sage ich mal, dass der halt na, das Solas auch wieder mit am Start ist. Aber sonst ne, darf man gespannt sein.
Ja.
Stimmt, Keep hieß es, nicht Vault.
Keep, stimmt, Dragon Age Keep. Ja, stimmt. Du bist schon bei Fallout heute. Ja. Du hast heute Fallout-Tag noch. Du bist nachher 4 Stunden Fallout oder so. Wir sind alle schon bei Fallout in Gedanken. Ja, ich meine, gut, das wäre ja aber auch teilweise ein Spoiler, ne, wenn man jetzt irgendwie sagt, und lebt bei dir Liliana noch? Und dann sagst du, wer ist Liliana? Ja.
Werde ich nie vergessen.
Ja.
Aber keine Ahnung. Ja, das ist ein bisschen, also das ist halt so die eine Seite, ne, was das Storytelling angeht. Und ich finde, die andere Seite ist halt einfach, Jules hat es vorhin schon angerissen, wie sehr laufen sie bei BioWare-Trends hinterher?
Ja.
Ich habe mal den sehr bösen Satz gesagt, ein neues Dragon Age wird uns garantiert zeigen, was vor 8 Jahren der große Trend im Gaming war.
Ja.
Weil sie es halt wieder, wie bei Dragon Age Inquisition, wo sie ja selbst gesagt haben, sie haben den Erfolg von Skyrim gesehen, sie haben gesehen, die Leute wollen Open World, sie haben leider die Frostbite Engine, die vielleicht jetzt nicht die optimale Wahl ist für ein Open World Spiel, aber irgendwie müssen wir doch große Welten bauen, weil das wollen die Leute haben. Und dann haben wir die Hinterlande voller belangloser Aufgaben, in denen man aber trotzdem 20 Stunden festhängt und dabei das restliche Spiel überhaupt nicht sieht, wo es cooler wird. Dann mal irgendwann. Weil sie halt einfach dachten, diesem Trend folgen zu müssen. Und jetzt gab es ja schon einen Leak. Man weiß nicht, ob es stimmt, aber Insidern zufolge, Berichten zufolge, soll auch bei Dragon Age 4, bei Dragon Age Dreadwolf, erstmal am Anfang derselbe Gedanke gestanden haben wie bei Anthem. Nämlich, wir brauchen Multiplayer-Service-Games. Und da gruselt es alle von uns schon, die wissen, woher Dragon Age kommt. Also wir müssen irgendwas Multiplayeriges machen, so wie in Richtung Anthem oder so wie Destiny, was gerade mega beliebt ist. Davon wurde ihnen dann an irgendeinem Punkt abgeraten, wahrscheinlich als sie dann gesehen haben, wie bei Anthem das Ganze geendet hat und welche Entwicklungswirren es da gab. Deswegen ist es wieder ein Singleplayer-Rollenspiel. Es ist jetzt wieder, zum Glück, ja, also sie sind von diesem Multiplayer-Aspekt abgerückt. Was man aber noch an der Struktur des Spiels merken soll, ist, dass es aus diesem ursprünglichen Multiplayer-Gedanken kommt, nämlich, dass es wie bei einem Destiny einen zentralen Hub geben soll, ne, an dem du quasi mit deinen Begleiterinnen und Begleitern quatschen kannst und von dem aus du dann durch so einen Alluvian-Spiegel in Missionen startest. Also so wie du in Destiny sagst, auf zum Jupiter oder sowas, sagst du da halt auf nach Tevinter und dann steigst du durch den Spiegel und machst deine Mission. Also und
Ja, aber im Prinzip hattest du es ja auch mit den anderen Spielen oder halt auch mit Mass Effect. Also da hattest du halt die Normandy, das war ja auch quasi nichts anderes als ein Hub, wo du mit einem Begleiter geredet hast. Du hattest Skyhold in
ja, die Festung und Inquisition.
Genau, ja. Na, hattest das war halt auch ein Hub, von wo hast du dann quasi über eine, ne, einfach über die Weltkarte geguckt hast, wo du hingehst. Oder du hattest in Origins hattest du dein Camp, ja, das hast du an verschiedenen Punkten aufgestellt. Aber letztendlich auch in Baldur's Gate hast du sowas mit dem Camp. Also ich glaube, dass halt so dieses, der Destiny-Vergleich passt schon irgendwie. Also wenn man das halt einfach so, du hast einen festen Punkt und von da aus geht es halt irgendwo hin. Aber das finde ich gar nicht so problematisch, weil das mochte ich eigentlich tatsächlich immer. Also das Skyhold haben oder halt auch die Normandy und dahin zurückkehren. Also quasi so ein Zuhause zu haben in den Spielen und von da aus dann in immer wieder offene Weltareale, anstatt einfach wie in Skyrim auch einfach ne, durch die Welt zu stapfen und dann einfach zu stapfen und weiter zu stapfen und weiter und so.
Ja, absolut. Ich finde tatsächlich auch, dass Dragon Age für mich keine Open World braucht, wenn sie nicht sagen, mein Gott, da stecken wir jetzt wirklich, Michael, jetzt guck nicht so, nicht zustimmend. Ist ja unglaublich.
Sag erst mal.
Okay, sag erst mal. Und
das
dann,
ist schon
dann
eine harte Reaktion, da muss ich hier gerade hinziehen.
Ja, also das ist schon wirklich...
Was, Fred?
Also da muss ich jetzt erstmal meine Mindpower anwenden. Okay.
Ich versuche dich zu beeinflussen, einfach durch Psyche.
Okay, ich sag jetzt erstmal und dann streiten wir uns darüber. Okay. Weil ich finde, dass das nicht braucht, weil das für mich unter anderem halt Origins bewiesen hat, dass das sehr, sehr gut funktioniert mit einfach konzentrierten, handgebauten, richtig spannenden Orten und dem Lager, was eine tolle Idee war. Und diese, auch was ich auch eine tolle Idee fand, weil es irgendwie so ein guter Mittelweg war, dass trotzdem manchmal der Weg ja auch simuliert wurde, dass man dann in zufällige Encounter kam, wenn man gerade gereist ist und einen Händler getroffen hat oder überfallen wurde oder ein Gespräch hatte oder so. Das fand ich einen total guten Mittelweg, weil dann konnte sich wirklich konzentriert werden auf die Charaktere und die Stories und dann musste da nicht so unglaublich viele Ressourcen reingesteckt werden in eine Open World, die dann am Ende vielleicht doch eher so ist wie der Anfang von Inquisition. So, jetzt du.
Das stimmt. Ne? Also es braucht ja nicht...
Das war die Reaktion, ja, das stimmt.
Richtig. So weit stimmt. Ne? Es braucht ja nicht jedes Spiel in Open World. Im Gegenteil. Ne? Sie haben bei Dragon Age Inquisition hoffentlich gesehen, dass es keine gute Idee war, das Spiel einfach so riesig zu machen. Bei Mass Effect Andromeda dasselbe. Ich lande auf einem Planeten, habe dort eine Hauptmission und kann aber trotzdem mit meinem Buggy irgendwie 6 Stunden lang auf diesem Planeten rumfahren, um völlig belanglose und langweilige Nebenquests abzuarbeiten. Wie in Inquisition natürlich auch zum Teil. Ne? Also viele Nebenaufgaben. Es gab coole, es gab die Kämpfe gegen die Drachen, es gab sehr coole Momente in Inquisition, aber es gab auch viel Käse einfach an Nebenaufgaben. Also ich würde nicht sagen, dass sie eine Open World brauchen, im Gegenteil. Aber wozu dich diese Destiny-Struktur halt verleiten kann, und das ist ein bisschen das Teufelchen, was auf meiner Schulter sitzt, ich hoffe nicht, dass es so wird, aber es ist einfach, du springst in ein Level, hast dort eine Aufgabe, ne, so wie es in Destiny auch war, ich springe in eine Mission, mache die, springe wieder zurück zum Hub und dazwischen habe ich halt einfach nur diese eine Mission gemacht. Was ich aber möchte und mir erhoffen würde, auch insbesondere von einem Dragon Age und von einem Fantasy-Rollenspiel ist, ich springe von mir aus durch den Spiegel, wenn es sein muss, ja, irgendwo hin und habe dort aber trotzdem eine interessante Welt und eine interessante Umgebung, die es wert ist, entdeckt zu werden und wert ist, auch erkundet zu werden, die es wert ist, dass ich dort mit Nebencharakteren spreche, um vielleicht weitere Aufgaben zu finden, die natürlich dann mehr sind als sammle 5 Himmelskristalle, sondern wo dann halt wieder kleine Geschichten drin stecken. Also, dass dieses Spiel mich einfach mehr überraschen kann und mir mehr, ne, so wie es in Baldur's Gate auch ist, ich gehe in irgendeinen Keller, finde eine geheime Tür, sehe dann, Moment, hier ist ein Dungeon, da kann ich Zettel finden von irgendeinem Magier, der die dort hinterlassen hat, da steckt wieder eine Geschichte drin, dann kann ich die erkunden, irgendwann stehe ich vor einem magischen Spiegel, mit dem ich mich streite und so weiter, ne, wo du halt wirklich das Gefühl hast, hier steckt so viel Liebe und Handarbeit und Abenteuer drin, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht, womit ich überrascht werden kann. Und wenn es nur so ein, okay, hier ist unser Hub, das sind alle Leute, mit denen ich reden kann und dann sammelst du deine Gruppe zusammen, springst durch den Spiegel, schlägst den Drachen ins Gesicht und springst wieder zurück und dann geht's in die nächste Mission, Freund. Das wäre mir zu wenig.
Das sieht man übrigens gerade bei Rise of the Ronin, weil da funktioniert es genauso gerade, dass du halt, die Missionen sind halt immer, es ist ja auch ein Koop-Modus sogar und die Missionen sind halt wirklich immer, du lädst deinen Freund halt ein, du rennst in irgendeinen Komplex rein, tötest Feinde, tötest einen Boss und dann ist der direkt weg, der Freund. Mission ist zu Ende. Es gibt eigentlich meistens auch nur ein Ziel. Also genau das, was du eigentlich nicht möchtest. Ich fand einen anderen Punkt noch ganz interessant im Chat, gerade von jemandem, der schrieb, Multiplayer wie Baldur's Gate fände er gar nicht so schlecht, aber kein Service-Game. Weil das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Weil das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja so der... Wirklich der Destiny-Approach.
Ja.
So dieses, du startest wirklich eine Koop-Mission mit einer Crew, die dann nur für diese Mission zusammenkommt. Also der Multiplayer für Leute, die Commitment-Issues haben, weil sie halt maximal für eine Mission zusammenkommen können. Aber die andere Seite der Medaille ist ja, wenn du wirklich im Koop miteinander spielen könntest, längerfristig gedacht, wie das zum Beispiel bei Baldur's Gate ausgelegt ist, wo es ja aus meiner Sicht nicht unspaßig ist, denn ich habe das komplett im Koop durchgespielt und fand es super. Und auch da hast du ja trotzdem noch die Stärken, die jetzt auch BioWare mitbringt. Du hast ja trotzdem auch Charaktere in Baldur's Gate, weiterhin, deren Story du auch erleben kannst, wenn du im Koop spielst. Wenn auch eingeschränkt.
Du guckst mich schon erwartungsvoll an.
Ja, wer jetzt zuerst widersprechen darf, ist bei euch jetzt die Frage.
Falls ich an irgendeinem Punkt boxen soll, sagt Bescheid.
Ja, bitte, das wäre jetzt der Moment.
Es war nur eine Chat-Meinung, ne? Ich sehe das komplett anders. Nein.
Nee, ich finde das, nicht so, so falsch, den Gedanken. Ihr wisst es, weil ich es euch vorher schon erzählt habe, aber ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, leider von dem Koop in Baldur's Gate 3. Das war halt der einzige Faktor, von dem ich wirklich ein bisschen enttäuscht war, was natürlich total nitpicky dann ist bei so einem Spiel. Aber ich habe halt ein paar Sachen einfach gehabt, wo ich das Gefühl hatte, es fühlt sich dann nicht mehr so richtig rollenspielig für mich an, ja. Weil zum Beispiel die Koop-Partner sich untereinander überhaupt nicht zu kennen scheinen. Man kann null interagieren mit seinen Koop-Partnern. Das finde ich sehr, sehr schade. Statt halt irgendwie die Option zu haben, auch mit den Koop-Partnern Dialoge zu führen, dass man das Gefühl hat, ah, die sind wirklich ein Partymitglied und ich kenne die und ich kann mit denen Gespräche führen. Das hätte ich mir sehr gewünscht. Wie in Divinity 1. Ja, genau, das haben sie ja auch schon besser hingekriegt. Ja. Deswegen fand ich es schade. Da hatten sie auch schon tolle Lösungen dafür, dass man nicht die ganze Zeit in Dialogen nur doof daneben steht, sondern dass man wirklich auch was einwerfen kann oder diskutieren kann. Und das kann man alles leider gar nicht in Baldur's Gate. Man steht nur da. Es ist auch oft sehr zufällig, wer gerade in wichtigen Cutscenes jetzt überhaupt vorne steht. Manchmal ist es die Person, die zuerst reingelaufen ist, aber das weiß man ja vorher nicht. Und manchmal ist es einfach der Host und dann steht man sehr oft einfach doof daneben und kann nichts machen. Und die Charaktere,
selbst wenn es für einen viel wichtiger ist, eigentlich der Dialog, genau. Kannst du nicht sagen, ich übernehme mal kurz, weil ich kenne den.
Genau.
Nee, du stehst halt einfach hinten.
Ganz genau.
Das ist echt nicht gut gelöst, da stimme ich dir auch zu.
Und gleichzeitig wissen dann die Charaktere selber gar nicht, ah, mit dem habe ich nie gesprochen, ich rede mal lieber mit Person 2, ja. Weil wir haben eine Connection, das wissen die Charaktere gar nicht, weil sie irgendwie gar nicht so richtig raffen, wer was gemacht hat. Naja, das schweift ein bisschen ab, aber ich finde grundsätzlich, fände ich es natürlich cool, wenn es wirklich jetzt komplett darauf ausgelegt wäre und man sagt, das ist wirklich darauf ausgelegt, dass es im Koop funktioniert und ihr beide einen gleichwertig wichtigen Charakter spielt, dann wäre das was Neues und dann würden sie sich auch abheben von Baldur's Gate.
Ich glaube, ich finde es halt wichtig, dass es halt eine Option bleibt. Also genau wie halt bei Baldur's Gate, wo man es halt entscheiden konnte, spiele ich alleine oder spiele ich halt mit Leuten zusammen. Und das ist halt so das Wichtige, weil zum Beispiel bei Destiny, was ich auch viel gespielt habe, das fällt dann sich zusammen, wenn ich es alleine spiele. Das kann ich mal machen, einfach so als, keine Ahnung, nebenbei. Aber ist mir halt egal. So bedeutet mir halt ein Spiel nichts. Und das Ding bei BioWare ist halt immer, dass mir die Spiele immer was bedeutet haben. Dass ich halt immer irgendeine intensive Reaktion darauf hatte oder dass ich halt immer irgendwie entweder bestimmte Charaktere oder Questlines mir einfach für immer im Kopf bleiben werden. Und ich weiß halt nicht, ob das in einem Koop-Spiel so möglich wäre, weil da bleibt mir, glaube ich, eher die Interaktion mit meinen Freunden dann einfach im Kopf, mit denen ich das halt zusammenspiele. Oder halt die, das hat man ja auch, wenn man die Videos gesehen hat zu Baldur's Gate zum Beispiel, dann waren das nicht irgendwie die großen Momente von einem Charakter, sondern es waren halt einfach die Interaktionen wie, ah, der hat einen kleinen Charakter gemacht, den werfe ich jetzt halt mal weg. Ne? Und sowas, was man kennt als kleine Person.
Aber sag's nicht im Elf.
Also ich bin ganz bei dir, dass storybasierte Spiele und Koop, es ist okay, wenn es optional ist, aber da sollen bitte keine Ressourcen reinfließen und als recht soll, das kann, darf es niemals der Fokus sein von BioWare, finde ich, weil es genau die Momente sind, die du gerade gesagt hast, die Momente, wenn man davor sitzt, ne, und sagt, boah, wie entscheide ich jetzt? Ne? Morrigan hat mir gerade den Weg gegeben, den Endkampf von Dragon Age zu überleben, wenn ich etwas Bestimmtes tue, keine Spoiler, und was mache ich jetzt? Ja, und dann kommt mein Co-Partner und sagt, ey, Dicker, mach das mal klar hier, ich will ja nicht einen Endkampf.
Ich weiß nicht, was du für Co-Partner immer hast in deiner Gamer.
Einfach Randos, Internet so. Nee, ich hab damals Star Wars The Old Republic gespielt, das MMO von BioWare, und da gab es ja auch diese Flashpoints, die storybasiert waren. Und dann stehst du halt da vor dem Bossgegner, der sagt, I'm the Sith Lord who will conquer you all. Und dann drücken Leute schon auf Skip, ich will nur das Loot, Skip.
Ja, okay, aber das ist halt ein bisschen basiert dann wirklich auch was du für eine Crew hast. Und es kommt natürlich, also ist dann euer Punkt auch richtig, es muss optional sein, weil wenn du halt nicht die richtigen Freunde hast, um sowas zu spielen, dann musst du es natürlich im Singleplayer auch voll genießen können. Und es ist natürlich auch ein Standpunkt, der ein bisschen rosa-rote Brille ist, weil Baldur's Gate 3 ist ein absolutes Ausnahmespiel. Um ehrlich zu sein, auch die Divinities, also es gibt ja die wenigsten Story-Rollenspiele, selbst wenn es einige berechtigte Kritik gibt, die einen Multiplayer oder einen Koop haben, der halt so funktioniert und du halt auf die Art trotzdem das Spiel noch erleben kannst. In den meisten Fällen bedeutet Koop ja wirklich, es fließt weniger Arbeit in die Singleplayer-Erfahrung, in die Charaktere, die sind dann nicht wirklich ausgefeilt. Und dann kann halt genau das nicht gewährleistet werden, was wir uns von BioWare halt eigentlich wünschen.
Ja.
Also da bin ich dann halt auf eurer Seite, wenn ich mich da entscheiden muss, dann will ich natürlich immer noch, dass BioWare das, was wir am Anfang gesagt haben, wieder liefert. Das muss halt da drin sein. Bloß ich bin halt nur generell trotzdem ein Koop-Fan, wenn das vereinbar wäre. Aber bei Dragon Age 4 bin ich dann auch eher so, Jungs, konzentriert euch vielleicht ja, genau, auf das eine lieber, so, genau. Bevor ihr jetzt wieder nach den Sternen greift oder so.
Ja.
Aber das ist halt so ein bisschen ja der spannende Punkt, wenn man das jetzt, wir sind uns dann ja grundsätzlich doch recht einig, auch wenn wir halt da eine andere Gewichtung haben, aber das hat dieser Punkt, warum ist es so schwer für sie, dem zu entsprechen? Also, weil eigentlich glaube ich, auch wenn wir jetzt in den Chat gucken, oder wenn wir jetzt hier die Leute auch vor Ort fragen würden, würden die meisten wahrscheinlich eine recht ähnliche Vorstellung davon haben, wie sie sich das Spiel wieder wünschen würden. Und trotzdem fällt es ihnen so schwer, dieser Erwartung gerecht zu werden oder das wieder hinzubekommen. Und ein anderer Punkt noch ganz kurz, weil du Inquisition angesprochen hast und dass sie da vielleicht gelernt haben, Open World funktioniert nicht, ist halt, Inquisition war halt sau erfolgreich und Inquisition hat ja auch Game of the Year gewonnen und so. Also es war ja sogar ein Spiel, was ehrlich gesagt ziemlich gut ankam insgesamt, ne?
Naja, ich finde auch Inquisition wird schon oft Unrecht getan, weil es war kein prinzipiell schlechtes Spiel.
Ja.
Im Gegenteil, wenn du einen Teil der Sachen, die dich in der Open World hätten nerven können, ignoriert hast, ne, will ich jetzt wirklich mit dem komischen, war das nicht dieses Magiefernglas, wo man dann so Sachen finden musste in der Welt?
Es hatte halt diese Assassin's Creed Minispiele, exakt, und diese Rift-Closen und so.
Genau. Braucht
keinen. Habe ich übrigens auf 100%.
Ja, Wahnsinn. Hab
alles okay gemacht.
Also einen, nee, Moment.
Ich also, bin schuld, dass es das gab. Ja. Die haben so in den Statistiken gesehen. Moment mal. Also.
Dieser Julius Busch hat alles gemacht. Oh mein Gott, es muss super sein. Nee, also wenn du das alles zur Seite schiebst, hatte das tolle Momente immer noch. Ich finde der DLC, Visa, Awakening, nee, Visa.
Kommt drauf an, was du meinst. Es gibt so viele DLCs. Der
coole DLC für Dragon Age Inquisition.
Für Inquisition?
Na, wo dann halt mit der ganzen Dreadwolf-Geschichte eigentlich der richtige
Citadel.
Wir wissen alle, was du meintest.
Wie hieß der denn?
Ja,
der letzte
ja,
halt.
Du hast es jetzt gesagt, quasi.
Ja, Leliana hieß er,
der Epilog.
Wir fügen das mit einem Voice-Over ein.
Es wird immer der Epilog genannt, weil es ja quasi das Ende nach dem Ende ist,
genau,
wenn man so möchte.
Ja. Und es war fantastisch.
Trespasser,
habe ich doch gesagt.
Ja, das ist sehr leise.
Also ist mir eingefallen, hat keiner im Chat geschrieben.
Ich erinnere mich an Leliana, an Trespasser. Ich
bin selbstverständlich.
Ein Riesenexperte für die Sachen.
Selbstverständlich.
Und das war halt richtig gut, ja, wie sie dann die Geschichte erzählt haben. Auch der Twist, ne, der halt jetzt auf Dreadwolf hinführt im Spiel, wo du davor saßt und gesagt hast, nein, wie kann, warum, nein, ne? Also richtig gutes, eigentlich klassisches BioWare-Storytelling.
Aber das ist halt so das Ding, gerade bei den DLCs, zum Beispiel auch bei Teil 2, an dem ja viele, also das ist ja, Teil 2 hat ja die Besonderheit, dass es der Lieblingsteil von vielen Leuten ist, aber trotzdem viele Leute Kritik dran haben. Und das Interessante ist, einer Kritikpunkt war ja, dass halt so viel World-Recycling passiert, ne, dass man immer wieder dieselben Sachen macht, immer wieder dieselben Sachen sieht. Und genau das haben sie halt in den DLCs alles besser gemacht. Ja. Also da haben sie super stark auf die Fans gehört, genau wie dann halt auch nochmal bei den anderen DLCs. Ich glaube, das Ding ist halt immer so diesen Balanceakt hinzukriegen zwischen einmal halt, ne, natürlich auf Fans hören und zu gucken, okay, was sind so die Stärken, aber halt auch, was kann man Neues machen? Ne, wie hat sich die Videospielwelt einfach weiterentwickelt? Wie haben sich andere Spiele entwickelt seitdem? Weil ich meine, es ist schon jetzt, wir haben 10 Jahre Entwicklungszeit. Das ist schon, wir wollen gar nicht wissen, wie oft das einfach mittendrin rebootet wurde. Ne, und ich weiß noch, in Blood, Sweat and Pixels von Jason Schreier hat er halt mit Leuten von BioWare gesprochen über die Entwicklungszeit und Entwicklung von Inquisition. Und es war halt super spannend. Ein Satz, der mir so im Kopf geblieben ist, ist, dass sie gemeint haben, es wäre wie auf einem Piratenschiff zu arbeiten, einfach weil es super chaotisch war, alles. Und die Person, die am lautesten geschrien hat, da hat man halt dann vielleicht mal drauf gehört. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal sowas, gerade wenn du so eine lange Entwicklungszeit hast. Ich glaube, das kann einmal sehr zermürbend sein. Und vor allem, du hast dann irgendwie vielleicht ein Konzept, das du richtig geil findest, wo du sagst, okay, jetzt haben wir es rausgefunden, wir haben eine Open World, die ist nicht zu groß, du musst nicht durch die Gegend laufen. Und dann kommt was anderes und macht es dann halt vielleicht besser und denkst, well, fuck. Das hätte man vielleicht auch so machen können. Und ich glaube, dass halt jedes Spiel, das halt auch seitdem rausgekommen ist, jedes Rollenspiel, auch jetzt ein Baldur's Gate, einfach, ich meine, jedes RPG muss sich halt jetzt diesen Vergleich einfach gefallen lassen. Ne? So wie es halt vor, keine Ahnung, vor über 10 Jahren jedes Rollenspiel sich halt mit Skyrim oder halt dann Witcher vergleichen lassen musste. Und ja, ich glaube, das ist halt immer so dieses dran glauben, was man selbst macht und machen möchte. Aber halt trotzdem gucken, okay, wir müssen es halt auch irgendwie weiterentwickeln. Und das ist halt so ein fucking schmaler Grat.
Ja. Baldur's Gate 3 ist halt gerade bei Dragon Age so ein spezieller Fall. Ich meine, da haben schon ganz andere Leute, die viel unähnlicher sind, sich zu Baldur's Gate 3, haben sich geäußert. Ich meine, Leute, die irgendwie an Diablo gearbeitet haben, was wirklich nicht besonders ähnlich ist zu Baldur's Gate 3. Und nun ist das wirklich ein wahnsinnig spezieller Fall, weil das natürlich einfach, weil die Marken natürlich eng verbandelt sind. Also jetzt haben nicht nur Larian, BioWare die Marke Baldur's Gate im Grunde aus der Hand genommen und haben gesagt, komm, wir machen das. Und haben es einfach wirklich besser fortgesetzt, als man jemals hätte denken können, dass sie das machen. Und haben gleichzeitig damit eigentlich auch noch erreicht, dass super viele Leute gesagt haben, naja, Baldur's Gate 3 ist für mich die Dragon Age Fortsetzung, die ich immer haben wollte. Und da haben sie jetzt im Grunde, das war sicher nicht die Absicht, aber zwei BioWare-Marken genommen und gesagt, komm, wir machen das für euch. Und jetzt steht BioWare wirklich schlecht da. Also nicht im Sinne von, sie hätten es schon versaut, aber sie stehen halt in einer wirklich unangenehmen Position, oder?
Sie können ja vor allem auch gar nicht drauf reagiert haben in der kurzen Zeit jetzt.
Nee. Ja.
Also, nee, das ist dann bei Dragon Age 5, was in Jahren kommt, sehen wir dann das
jetzt. Das ist dann das
ja, ja, richtig.
Aber du sagst das immer so, Micha, warum? Also, ich frage mich halt, müsste nicht irgendwie bei BioWare mittlerweile angekommen sein, dass das nicht der Weg ist?
Ja, doch, inzwischen schon. Aber ich glaube, wir haben halt in den letzten Jahren, und ich glaube, es war auch keine Freude für viele Leute, ne? Daher kommt ja auch dieses Zitat aus Bloodsweat & Pixels, wir haben schon gehofft, es scheitert irgendwie, weil wir halt so so ungern daran gearbeitet haben, weil es so viel hin und her gab, weil es so viel Konzeptwechsel, so viel Unklarheiten gab, wo wir eigentlich hinwollen als Studio, was eigentlich jetzt unsere Kernstärken sind, was ne, wir da aufs Papier bringen wollen. Und ich glaube, diese ganze Selbstfindungsphase, wenn man es so nennen möchte, hat sie ja jetzt ja über 10 Jahre lang einfach begleitet bei BioWare. Dass man nicht richtig mehr sagen kann, wo stehen die jetzt? Ja. Wofür stehen die jetzt? Und jetzt kommt Dragon Age Dreadwolf und alle sagen, ja, das ist jetzt aber, da müssen sie es zeigen. Jetzt will ich es doch sehen. Und dann sitzt du da in einem Studio, arbeitest an einem Dragon Age Dreadwolf, was ursprünglich ein Multiplayer-Spiel war und sagst, oh, ist aber vielleicht jetzt auch nicht das Ding, ne? Oder der große Wurf dann. Also wir wissen ja nicht, wie es am Ende wird, ne? Vielleicht bin ich jetzt einfach nur sehr skeptisch und sehr negativ, weil mein Frühstück heute nicht gut war. Aber es fühlt sich unbefriedigend an.
Ich glaube, meine Hoffnung ist so ein bisschen, weil wenn wir jetzt über quasi so die Entwicklung von BioWare reden, einfach in den letzten Jahren, ich meine, da haben wir viele, ich möchte sagen, Experimente gesehen, weil Anthem war halt irgendwie so das einzige Experiment, das wir da gesehen haben, aber wir hatten halt Andromeda, wir hatten danach Anthem, aber wir hatten auch danach halt die Remasters von Mass Effect und das ist ja quasi, da haben sie ja sogar den Multiplayer, den ich übrigens von dem Multiplayer von Teil 3, den ich unglaublich gerne mochte, haben sie ja rausgenommen und war wirklich eine reine Singleplayer-Erfahrung und die war ja auch erfolgreich und zu zeigen, hey, ne, wir haben Leute wollen das ja. Also ich meine, das ist ja auch, glaube ich, das Ding, was in den letzten Jahren auch immer wieder passiert ist. Wie oft wurde schon der Tod des Singleplayers beschrieben?
Ja.
Und jedes Mal haben quasi Gamer und Gamerinnen gesagt, nö. Nö.
Ja.
Nö. Wrong. Und das ist halt so, na ja, ich spiele auch gern Multiplayer-Spiele, ich spiele auch gern Service-Spiele, aber ich liebe halt Rollenspiele. Ich werde niemals für ein Destiny oder ein Warzone so viele Gefühle haben, wie für ein Mass Effect 3, wo ich noch nicht mal die Songs hören kann, ohne zu weinen. Na, also, das ist halt so das Ding. Also, das ist halt so die Singleplayer lebt sehr gut und sehr erfolgreich. Ob mit angepappten Multiplayer oder ohne. Und ich glaube, das ist halt auch was in den letzten Jahren gezeigt wurde und dann auch gelernt wurde, hoffentlich, dass man halt nicht überall einfach irgendwie eine Multiplayer-, Koop- oder Service-Erfahrung anpacken muss.
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, auch was. Leute sind ja oft sehr kritisch gegenüber Electronic Arts und ich verstehe in vielen Fällen, woher es kommt, weil viele Marken bei Electronic Arts verkümmert sind, die einem vielleicht selber viel bedeuten. Danke für Command & Conquer, Freunde. Aber zumindest bei Anthem hat man ja gesehen, von den Berichten auch von hinter den Kulissen, waren es auch teilweise Ambitionen im Studio, ne, was Neues zu machen, aber dann auch nicht so genau zu wissen, wo man hin möchte und dann 5-mal das Konzept umwerfen zu müssen, bis davon noch ein Skelett übrig war, von dem dann Leute gesagt haben, ist das eine Story oder habt ihr das kurz zwischen Mittagspause und Abendessen mal irgendwo entworfen?
Das ist ja halt offenbar tatsächlich passiert.
Ja, ich sag ja, ne? Genau. Also
die Leute haben ja beide Ankündigungen von Anthem erfahren, dass das Spiel Anthem heißt.
Genau. Ja, weil irgendwie. Ne? Und dass teilweise das Studio halt auch selber, ich meine, wir wissen ja von EA, dass sie ihren Studios eigentlich relativ freie Hand gelassen haben lange Zeit, wo sie hinwollen und was sie machen wollen, solange es halt coole Projekte waren und sie ihre Stärken ausspielen können. weil sie sie ja gekauft haben, weil sie Sachen sehr gut machen. Also EA hat BioWare gekauft, weil sie sehr gute, coole Rollenspiele machen. Und dann sagt aber BioWare so, weißt du, was wir machen könnten? Anthem. Und da kann EA dann halt auch nicht mehr viel, ne? Dann sagt halt EA, okay, wenn ihr dran glaubt, macht es. Und dann machen sie halt Anthem und dann ist es so, Und das ist aber nicht die Schuld von EA. Das war dann am Ende die Schuld von BioWare selbst, halt in eine Richtung gegangen zu sein, die nicht, sich nicht ausgezahlt hat. Kann ja auch mal sein, man kann ja mal Fehler machen. Und
ich glaube aber, sie haben wahrscheinlich auch dran geglaubt, dass sie das vielleicht für einen kriegen am Anfang irgendwann und haben sich dann halt verlaufen, weißt du?
Ja, genau. Und ich will gerade die Good Guy Story über EA erzählen, die jetzt eigentlich an dem Punkt ist, hoffentlich, dass EA selber sagt, wir müssen die eigentlich zurückbringen auf ihr eigenes Gleis.
Ja.
Weil was es ja jetzt gibt, ich weiß nicht, ob man das groß mitbekommen hat, wenn ihr keine Geschäftsberichte liest, vielleicht nicht, aber es gibt ja nicht mehr ein Electronic Arts, es gibt zwei. Die sind quasi intern gesplittet. Auf der einen Seite steht EA Sports und EA Sports monetarisiert jeden Pixel mit Ultimate Team Modi. Ja, also das ist die Cash Cow. Ultimate Team in FIFA, in Madden, das bringt Geld. Ne? 70% des Umsatzes von EA insgesamt sind inzwischen digitale Services. Einfach nicht mehr der Verkauf von Spielen, das ist sozusagen die alte Welt. Aber das ist, ne, da gibt es auf der einen Seite EA Sports, die machen das, die Sportspiele. Und auf der anderen Seite gibt es halt EA Entertainment, heißen sie, glaube ich. Also da, wo die Sachen Spaß machen müssen, daher kommt der Name. Mhm. Und da gehört auch BioWare mit dazu. Und dieses EA Entertainment klingt zumindest so, wie sie es darstellen, eher danach, als würde man dort versuchen, wie früher TM den Studios zu helfen, die Stärken, die sie haben, richtig auszuspielen. Ne? Jetzt auch zum Beispiel einem DICE wieder zu helfen, gescheite Battlefields zu machen, was ja zwischendurch auch mal nicht geklappt hat. Und ein Zeichen, wo sie zumindest dahin wollen und wo es hingehen kann, ist, dass sie jetzt eine neue General Manager für Action-Rollenspiele, so nennen sie einen bestimmten Bereich bei sich in der Firma, haben. Also eine neue Person, die das voranbringt, ist, dass diese Person Connie Booth ist. Und Connie Booth war vorher bei den PlayStation Studios. Ja, die war vorher Fächer.
Ja.
Leliana kennt sie auch ganz gut.
Ja, ja.
Die war bei Sony mitbeteiligt, federführend am Aufbau der PlayStation Studios und dort auch an den Programmen, an den Spielen, die halt dort entstanden sind. Also sowas wie ein God of War, ein The Last of Us, selbst damals Crash Bandicoot. Also Spider-Man, ne? So geile Singleplayer-Spiele. Und sie ist jetzt verantwortlich innerhalb von diesem EA-Konstrukt für unter anderem BioWare. Und es hieß auch, als sie eingestellt wurde, sie soll BioWare helfen, der Firma neues Leben einzuhauchen. Mhm. Und für mich liest sich das ein bisschen so, weil sie kommt aus diesem Singleplayer. Sie kommt daher, dass sie gesehen hat, wie super erfolgreich sowas sein kann wie ein Spider-Man, wie super erfolgreich sowas sein kann wie in The Last of Us. Da wieder dafür zu sorgen, dass einfach coole Singleplayer, vielleicht mit ein bisschen Koop, okay, ne, soweit, so flexibel bin ich dann noch, aber dass sowas wieder entsteht.
Ich hätte aber auch gerne einen Dragon Age von dem anderen EA gesehen, wo man dann die Begleiter aus Kartenpacks zieht.
So, es gibt,
vielleicht machen sie
sowas gibt's auf Mobile, das habe ich auch mal gespielt. Zeit
lang. Oh je. Yeah.
Ja, es gibt, stimmt, das habe ich.
Das war Ironie, passt mich nicht.
Das gibt's.
Oh mein Gott,
es tut mir leid, dass ich gerade alle daran erinnert habe. Ich habe es auch einfach komplett verdrängt bis eben. Ich habe das relativ lange gespielt.
Mir tut es auch leid. Oh.
Jetzt sind wir alle ganz betroffen.
War Leliana dabei als Karte?
Ja, mehrmals.
Ja, sehr gut.
Wirklich?
Ja, tatsächlich.
Wirklich, ja. So schließt sich der Kreis. Mein Gott, deswegen haben wir natürlich Leliana alle noch in reger Erinnerung.
Absolut, ja.
Aber ich meine, das, was du beschreibst, ich überlege halt, ob sie nicht sogar mehr davon profitiert hätten, wenn Baldur's Gate früher bzw. Dragon Age 4 dann später gekommen wäre, weil sie da vielleicht dann doch noch ein Learning draus mit hätten nehmen können. Ich glaube, du kannst halt bei Baldur's Gate sagen, es gibt zwei Richtungen, die man als Rollenspiel einschlagen kann. Man kann entweder sagen, das liegt nicht unbedingt immer in deiner Hand. Ne? Das hängt natürlich davon ab, was für Ressourcen man hat und in welcher Situation man sich befindet. Aber die eine Variante ist eben, man profitiert davon und sagt, cool, hieran sehe ich, reine Singleplayer-Spiele können enorm erfolgreich sein, nicht nur die Community happy machen, sondern auch finanziell erfolgreich sein. Und die andere Sache ist natürlich, ja klar, natürlich muss sich jeder irgendwie jetzt mit ihnen messen und verliert dann manchmal auch den Vergleich.
Ich ich würde sagen, ich glaube, das Ding ist noch nicht mal, dass sie da unbedingt Inspiration gebraucht hätten, weil ich glaube, das Wissen ist halt da. Weil die Sachen, die wir ja alle an Baldur's Gate schätzen, die Charaktere, diese Welt erkunden, diese Entscheidungen, die einfach Konsequenzen haben, diese vielen Geschichten, dieses Storytelling.
In Koop-Modus.
Das hatten wir ja früher in Dragon Age und das kann BioWare oder konnte BioWare. Ne? Ich meine, da hat sich ja auch viel getan von den Personen, die da sind. Oder halt auch David Gator, der ja lange Zeit einfach der Lead Writer war, der nicht mehr da ist. Aber das weiß BioWare ja alles. Ich glaube, es fehlt halt manchmal vielleicht der Mut oder das Commitment zu sagen, das machen wir und wir lassen uns halt nicht irgendwie, wir lassen uns halt nicht treiben von dem, was halt gerade vor 8 Jahren modern war.
Ja, exakt. Ja. Und genau diesen Mut habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass manche Leute oder manche Studios jetzt wieder schöpfen können, eben nach Baldur's Gate 3. Und da, gut, kann man jetzt nur spekulieren, ob das irgendwas gebracht hätte. Und auch nur spekulieren, wie der Tag in der BioWare-Zentrale war, als Baldur's Gate 3 erschienen ist. Aber
ja, aber wenn eine Pressemitteilung schon sagt, Connie Booth soll BioWare neues Leben einhauchen, also wie muss ich denn neues, also so gut kann es da gerade nicht sein.
Ja.
Ne? Also wie muss ich denn neues Leben einhauchen, doch nur jemandem, der es braucht.
Ja.
Einem Zombie oder sowas. Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass sich bei BioWare selber sehr viel Frust aufgebaut hat, einfach über die letzten, 10 Jahre. Ne? Auch natürlich bei einem Team, das an Mass Effect Andromeda gearbeitet hat, was auch kein schlechtes Spiel war, finde ich. Ne? Wenn man auch da wieder diesen ganzen Open-World-Krams ignoriert hat und vielleicht Teile der Story-Entscheidung, aber es hatte auch coole Charaktere, ne? Es hatte Peavy. Es hat sich schon nach Mass Effect angefühlt, halt leider ohne Shepard. Ne? Also es war nicht wirklich eine Fortsetzung, sondern ja dieses, auch nicht wirklich ein Prequel, sondern schon dahinter, aber dann in einer anderen Galaxie, sodass wir nicht wieder Bezüge nehmen müssen auf die Reaper, aber die Reaper waren die coole Geschichte und so. Also ja, hab viele komische Entscheidungen getroffen, aber es war kein schlechtes Spiel. Aber dann wird gesagt, nö, weiterentwickelt wird es nicht. Ne? Die DLCs, die ihr sogar im Spiel anteasert, die Quarianer-Arche. Ja. Nee, sorry, nee, also dafür geben wir jetzt auch kein Geld mehr aus. Ne? Und dann sitzt du, also ich meine, was macht das denn mit dir als Person, die an dem Spiel arbeitet? Da bist du ja auch nicht happy und sagst, hurra, hey, jetzt habe ich ein paar Monate frei. So.
Ja, auch bei Anthem zum Beispiel. Anthem hat ein gutes Gerüst, das hat Spaß gemacht. Ne? Die Story war halt Quatsch und die Charaktere, naja, aber da hätte man was draus machen können.
Sie wollten sogar Anthem 2.0 machen.
Ja, genau.
Wo ich mich voll drauf gefreut hatte, ehrlich gesagt. Ja. Weil ich halt gedacht hätte, okay, nehmt jetzt nochmal die Learnings, macht das nochmal geiler, dann spiele ich das auch und guck mir das wirklich an. Weil ich von der Grundidee des Spiels halt auch nicht unüberzeugt bin. Es ist halt nicht das unbedingt, was ich von BioWare will, aber es ist halt...
Aber auch klassisches BioWare-Review. Naja, ich bin von der Grundidee des Spiels jetzt nicht unüberzeugt. Es ist nicht das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Hoffen wir, dass das auf das Review für Dragon Age 4 wird, mindestens.
Ja, ich muss hier bei euch ja aufpassen, was ich sage. Ne?
Jetzt ist halt die finale Frage, wenn wir in realistischen Bahnen uns bewegen, was ist denn unsere Hoffnung, was Dragon Age 4 am Ende wirklich sein wird? Weil viele Leaks und Gerüchte und Informationen deuten darauf hin, dass es wirklich näher ist, als wir alle vermuten. Und dass wirklich nicht mehr viel Zeit vergehen wird, bis wir sehr viel mehr sehen und es wahrscheinlich sogar schon rauskommt. Was hofft ihr, in realistischen Bahnen sollte es werden, damit möglichst viele Leute zufrieden sind?
Ich glaube, ganz realistisch, womit ich vollkommen zufrieden wäre, einfach wenn, wie gesagt, Story und Charaktere einfach diese typische BioWare-Magie irgendwo haben. Und dann bin ich vollkommen zufrieden mit einem Inquisition 2.0, ein bisschen mehr refined, dass man sagt, okay, wir machen halt nicht sowas wie halt eine Hinterlande gleich zu Anfang, wo dann Leute vergessen, dass man auch rausgehen kann. Aber wie gesagt, das Grundkonzept finde ich immer noch super. Und wenn man sagt, okay, das behalten wir bei und feilen einfach an den Stärken, die wir haben und verknüpfen das einfach mit neuen Charakteren, das ist eigentlich das, was ich möchte oder was ich mir auch realistisch vorstellen kann.
Ja, ich glaube, also ein Punkt zum Beispiel bei Inquisition, wo ich mir eine Veränderung wünschen würde. Inquisition hatte ja diesen komischen Metagame-Modus, wo du auch, also den auch vor 10 Jahren, also 10 Jahre vorher alle Spieler hatten, wo du halt Begleiter auf Missionen geschickt hast. Der Gag war, das waren teilweise von der Story die interessantesten Missionen.
Stimmt.
Also du hast da irgendwie teilweise irgendwie so ein unglücklichen Paar, was abhauen wollte, bei der Flucht geholfen und so. Alles Sachen, wo ich dachte, oh geil, das hätte ich gerne als Sidequest gespielt, aber lass mal noch ein paar Rifts closen. So diese Sachen, weißt du, ich glaube, also Inquisition, aber abgespeckt an den Sachen, die einfach nur Zeit gestretched haben und dafür halt ein bisschen mehr...
Bist du nicht mehr Gärtnern?
Nee. Und dafür halt ein bisschen mehr an Nebenquests und so narrativ aufgepimpt. Ich finde es okay, ich finde dieses Hub-Ding nicht schlimm. Ich finde es auch cool, eine Festung zu haben, die ich irgendwie upgraden kann und so. Von mir aus, das kann alles auch Spaß machen irgendwie. Und ich habe ja auch irgendwie dann gemerkt, dass ich auch dafür durchaus anfällig bin in einem Spiel, was mir gefällt, irgendwelche Balken noch zu füllen. Aber ja, abspecken an den richtigen Stellen und an anderen und die Narrative wieder ein bisschen wichtiger, weil die Hauptstory war cool, der ganze Nebenkram war halt immer, es war halt immer so eine Experience beim Spielen und ich hätte halt gerne wieder so wenigstens.
Eine glattere Welle.
Ja, eine glattere Welle,
Achterbahn.
Weil die Nebenaufgaben auch wieder interessanter werden und ja, was kam vor circa 10 Jahren? Witcher 3.
Das wiederum...
Was halt gezeigt hat, Trend geht zu geilen Nebenquests. Man kann das auch positiv spinnen. Vielleicht haben sie sich da inspirieren lassen.
Gut, ja.
Das ist mal ein hoffnungsvoller Ansatz.
Ich meine, gut, in der Welt von Witcher 3 gab es auch, was man verdrängt, auch so wiederkehrende Aufgaben, ne, mit den Monsternestern und sowas.
Genau, haben sie sich das war, wie Geraldine am Anfang gesagt hat, oh, was war in Witcher 3 nicht so geil? Die Nebenaufgaben. Die nehmen wir.
Ja.
Lass die machen.
Lass das machen. Die Monsternester waren das Beste in Witcher 3. Ich meine, meine Hoffnung wäre einfach, dass es nicht der Sargnagel für BioWare wird. Ne? Also, dass
wow, Micha, du warst die ganze Zeit so positiv an Punkten und jetzt das.
Nee, dass wir einfach ein Spiel bekommen, wo man sieht, hey, nach allem, was wir jetzt gehört haben, was die Struktur angeht, ich meine, ja, sie werden auch ein actionbasierteres Kampfsystem machen. Da habe ich jetzt persönlich kein Problem damit, dass man irgendwie nur einen Charakter steuert und nicht mehr die ganze Gruppe, wie in so einem Taktikrollenspiel oder jetzt auch in einem Baldur's Gate. Es war zwar cool in Inquisition, wenn man da als Gruppe gegen die Drachen gekämpft hat, aber ich sag mal, alrighty, ne, wenn wir ein cooles Action-Kampfsystem haben, was auch cool animiert sein soll, nur so, wenn man sich ein bisschen das League-Gameplay angeschaut hat, ist in Ordnung. Aber wenn wir zumindest ein Spiel haben, bei dem man erzählerisch merkt und bei dem man so ein bisschen merkt, hey, BioWare entwickelt sich wieder in die richtige Richtung, das wäre schon, ne, das wäre für mich eigentlich schon was sehr Gutes. Weil dann können sie bei Mass Effect 5 richtig zeigen, dass sie es wieder drauf haben. Und das ist das Spiel, auf das es dann richtig ankommt für mich.
Komm.
Weil ich bin dann so viel größerer Mass Effect als Dragon Age Fan. Da muss dann alles richtig
laufen.
Ihr kriegt dann euer Dragon Age, was ein bisschen
Destiny-mäßig ist.
Okay für mich.
Du bist so gemein.
Aber schon so richtig.
Aber weißt du, das Wichtigste eigentlich für mich ist, es muss sich wieder anfühlen, als hätte es Herz.
Ja.
Das ist nicht nur Trends. Das ist jetzt voll klischee-mäßig formuliert, aber irgendwie einfach so, ich will wieder das Gefühl haben, BioWare weiß, wer sie sind,
ja,
und macht Dinge, weil sie Bock haben, diese Dinge zu machen und nicht, weil es ein Trend ist.
Das ist ja Baldur's Gate 3
genau. In
a nutshell.
Ja.
War ja auch nicht perfekt. Ne? Es war ja auch der irgendwie Performance-Probleme, der dritte Akt ein bisschen geschrumpft oder kurz oder wie auch immer am Ende. Aber du hast tatsächlich bei den Sachen, die du erlebst im Spiel, das Gefühl, wow, das ist mit Liebe gemacht. Sie haben versucht, viele kleine Überraschungen einzubauen, viele mögliche Pfade, die du gehen kannst, irgendwie zu berücksichtigen. Nicht alle, also reagiert lange nicht auf alles, was man tun kann, aber auf vieles einfach. Und dann immer wieder so kleine Sachen zu entdecken, wo du sagst, hätte ich mal nicht gedacht, ne, dass das da drin steckt. Das ist ein Gefühl, das ich liebe in Spielen. Und das natürlich wäre am allersupersten, wenn Dragon Age das auch wieder schafft.
Ja, ich meine, das ist jetzt nicht realistisch. Das ist einfach nur ich ganz persönlich als Geraldine würde mir einfach nochmal quasi Dragon Age Origins wünschen mit all den Sachen, die damals gefehlt haben aufgrund der Entwicklungsgeschichte, mit besserer Technik und mit all den Sachen, die gestrichen werden mussten. Aber was ich, glaube ich, realistisch für eine Hoffnung habe, ist auch, dass BioWare nicht versucht, sich selber nachzuahmen. Also ich glaube, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, wenn man so eine große Instanz ist. Das ist jetzt ein kruder Vergleich, aber dafür bin ich ja bekannt. Ich habe das zuletzt mitbekommen bei den Simpsons, weil die Simpsons ja schon seit Jahren, Jahrzehnten damit kämpfen, dass es immer heißt, mein Gott, Oldtime Simpsons, das war's noch, weißt du? Und sie können alles machen, sie können so oft versuchen, sich neu zu erfinden. Es wird immer Leute geben, die sagen, naja, es ist halt nicht mehr wie damals und mach doch wieder die alten Gags wie damals. Und das parodieren sie mittlerweile. In einer ganz fantastischen Treehouse of Horror-Folge haben sie das fantastisch parodiert, dass sie mittlerweile nur noch so ein Zombie von sich selbst sein sollen und nur noch immer die gleichen alten Gags machen sollen und so. Ganz, ganz toll. Und um das jetzt auf Dragon Age zu beziehen, ich hoffe einfach, dass BioWare... weil ich glaube, das ist das Realistische, was passieren kann, ein bisschen eine neue Identität findet, die nicht ganz weit weg von dem alten BioWare ist, aber auch nicht versucht, einfach nur noch sich selbst nachzuahmen und dabei vielleicht dann scheitert im schlimmsten Fall.
Ja, sehr schön gesagt.
Ja.
Bin ich dabei.
Und dann kommt Mass Effect 5, was richtig geil wird.
Mein Gott, Micha.
Ich möchte, dass beides gut wird einfach.
Ich sehe nur Rays Blick.
Ja, ich war mit dir im Mass Effect Podcast. Ja, natürlich. Aber ich war mit dir im Mass Effect Podcast. Ich weiß deine
schwierigen... Du weißt, was ich getan habe.
Ja, ich weiß, was du getan hast. Ah Gott. Deshalb es war auch da drüben und ich hier.
Es war Krieg gegen die Reaper.
Aber ganz böse gefragt... Es sind
Dinge passiert, über die wir nicht mehr reden an dieser
Stelle. Aber ganz böse gefragt, wenn es das nicht wird, was wir jetzt gesagt haben, wenn sie es in Sand setzen, Sargnagel für BioWare?
Das Schwierige ist halt, dass BioWare bis jetzt noch keine zweite Chance bekommen hat, wenn sie ein Projekt hatten, das nicht so gelaufen ist. Also wenn wir Anthem 2.0 gab es nicht, Andromeda wurde halt auch nicht, wie zum Beispiel halt bei einem Dragon Age 2 einfach versucht, das nochmal durch DLCs vielleicht irgendwie ein bisschen zum Push zu geben. Das ist halt so das Ding. Ne? Sie haben bis jetzt halt, also man meint, sie haben zweite Chancen bekommen, aber die Spiele haben halt keine zweiten Chancen bekommen. Und mittlerweile weiß ich es halt auch nicht. Also ich hoffe es wirklich nicht, weil ich meine, ich mochte auch ein Andromeda, ich mochte Inquisition, ich mochte auch ein Anthem irgendwo. Aber es ist schwierig. Wie oft darf halt ein Studio daneben lang?
Ich glaube, worauf wir uns alle einigen können, ist, dass es sehr, sehr wichtig wird, was Dragon Age 4 wird. Nicht nur für dich, Micha, damit Mass Effect auch noch was wird, sondern für uns alle. Und
der Reveal im Sommer, ich habe mich, glaube ich, selten so gespannt auf ein Reveal wie auf den im Sommer.
Ja.
Und es ist ja auch insane, dass sie den halbes Jahr vorher den Reveal ankündigen.
Naja, weil es so wichtig ist einfach. Ne? Weil ist der Moment, wo sie eigentlich liefern müssen, wo wir alle davor sitzen werden und sagen, jetzt zeig mir mal, was du gelernt hast. Sind es die Trends von vor 10 Jahren oder ist es einfach ein mit Liebe gemachtes Singleplayer-Rollenspiel?
Ja.
Wir werden es sehen.
Wir werden es sehen. Und ich danke euch so sehr für diese wunderschöne Runde, ihr drei. Ich habe auch schon fast vergessen, dass ihr Liliana vergessen habt. Ihr habt euch wieder redeemed. Ihr habt sehr fachlich gute Sachen gesagt. Es ist in Ordnung.
Das macht nichts, weil in Dragon Age 4 wird Liliana mich vergessen haben.
Wow.
Dir, Ray, danke ich einfach so, weil du hast am Anfang nichts falsch gemacht.
Am Anfang.
Genau, dann ging es bergab natürlich.
Ja, naja, nein, so Quatsch. Ist es halt.
Ich meine, wir haben ja auch vergessen, meine Anmoderation haben wir auch schon vergessen, Gott sei Dank. Es war eine wunderschöne Runde mit euch. Ich bin sehr, sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Und ich bedanke mich jetzt schon mal ganz separat bei euch da draußen, die hier gerade sitzt vor der Bühne. Danke, dass ihr zuschaut, ihr seid fantastisch. Und ich bedanke mich bei den Leuten, die uns gerade als VOD oder Podcast schauen und sage schon mal bis ganz bald.